Von unten, das Nachrichtenmagazin auf Radio Helsinki.
Hallo, es ist wieder Zeit für Von unten, das kritische Nachrichtenmagazin auf Radio Helsinki 92,6. Aus dem Studio begrüßen euch heute Tamara und Valerie mit einer Sondersendung zu den Protesten rund um den Gasgipfel in Wien. Vom 27. bis zum 29. März hat in Wien zum 16. Mal der europäische Gasgipfel stattgefunden. Dieses Jahr wurde er das erste Mal von Massenprotesten, Aktionen zivilen Ungehorsams und einer zivilgesellschaftlich organisierten Gegenkonferenz begleitet. Von unten war für euch bei der Power to the People-Konferenz sowie bei den vielseitigen Protesten gegen den Gasgipfel dabei.
Bringing you the truth in the form of
92,6. Wir kommen zum ersten Teil unserer Sondersendung zum Gasgipfel. Bevor wir Ausschnitte aus den Panels der Power to the People-Konferenz senden, geben wir euch einen Überblick, wieso die letzten Tage ein globales Bündnis von zivilgesellschaftlichen Organisationen gegen den Gasgipfel protestiert hat. Auf der Gaskonferenz, die seit 15 Jahren ohne öffentliche Aufmerksamkeit stattfinden konnte, treffen sich Regierungsspitzen Europas mit Konzernchefs der Fossilindustrie, um Deals rund um die Energiezukunft Europas zu beschließen. Das passiert unter dem völligen Ausschluss der Öffentlichkeit und ohne jegliche demokratische Strukturen. Heuer wurden sogar beinahe allen PressevertreterInnen die Akkreditierungen im Vorfeld der Konferenz wieder entzogen. Somit kann heuer nicht einmal über die Absprachen berichtet werden. Was jedoch bereits anhand des Programms klar wurde, die Konferenz dreht sich um den schnellstmöglichen Ausbau von Gasinfrastruktur, was die nächsten Jahrzehnte die Energiewirtschaft Europas festschreiben wird. KlimaaktivistInnen sprechen dabei von einem Gas-Lock-in. Die Gastgeberin der Konferenz war die OMV, also der größte fossile Energiekonzern Österreichs. Jene Energiekonzerne, die auf der Gaskonferenz mit Regierungschefs Absprachen zur Energiezukunft Europas halten, haben während der letzten Monate durch die Energiekrise und die rasant steigenden Preise ihre Profite vervielfacht. Und das gleichzeitig, während immer mehr Menschen ihre Wohnungen nicht mehr heizen können und sich das Essen nicht mehr leisten können. Hinzu kommt, dass das Gas aus dem amerikanischen und afrikanischen Kontinent importiert wird, was für die dort lebenden Menschen katastrophale Auswirkungen hat. Nicht nur wird deren Umwelt vor Ort durch Praktiken wie Fracking komplett zerstört, sondern meistens geht der Abbau von Gas mit Landraub, grausamen Menschenrechtsverletzungen und einer noch stärkeren Entdemokratisierung der Regierungen einher, die an vielen Orten bereits autokratische oder diktatorische Regime sind. Damit reiht sich das Drängen auf neues Gas, von dem nur wenige Konzerne profitieren, in eine grausame Geschichte des europäischen Kolonialismus ein und führt die Ausbeutung des globalen Südens auf besonders perfide Weise fort. Denn das Gas, das im globalen Süden unter widrigsten Bedingungen ausgebeutet wird, heizt die Klimakrise um ein Vielfaches schneller an als CO2. Die Auswirkungen der Klimakatastrophe bekommt der globale Süden wiederum schneller und stärker zu spüren als der globale Norden, der von der Ausbeutung profitiert. Jetzt hört ihr Ausschnitte aus dem Programm der Power to the People-Konferenz, die vom 24. bis zum 26. März stattgefunden hat. Dort konnten sich die Menschen über die katastrophalen Auswirkungen von Gas als Energieform, die Gaskonferenz selbst und die Aktionen dagegen informieren. Ihr hört Ausschnitte aus dem Panel zum Thema Strategien zur Bekämpfung fossiler Macht. Am Podium saßen VertreterInnen der Organisation Global 2000, dem Block Gas Aktionsbündnis, der Kampagne Green Connection South Africa, der Kampagne Fossil Free Europe und der NGO Greenpeace.
I'll ask our panel now to share their least favorite fossil fuel company, and if that was also yours, I'd invite you to raise your hand so we can see if we have some common enemies in the room. I'll start with Johannes first, actually, and work back.
Yeah, I think with your favorite fossil energy corporation, it's like a bit with your favorite song, it always changes a bit. And usually I would have said OMV, but now I know some other person will already say that. So I have another one, and With OMV, I think it's like you always know that they are a fossil company, that they're always doing bad stuff like drilling for oil, like drilling for gas. But in Austria, we have a lot of energy corporations that on the one hand have fossil fuels, but on the other hand they have renewables, and they pretend to be very green, but in the reality, they also have the dark side, and this dark side is not facing out. And one of these energy corporations is EVN in Lower Austria. And we had recently also a campaign against them because they are really blocking gas phase out in Austria. They are part of this alliance for, it's called Green Gas. And for instance, in Austria it's now discussed to get the Renewable Heating Act. This would mean climate friendly, affordable heating for all of the Austrian population mainly. And they managed to get loopholes inside, and they tried to block especially the gas phase out. They said, we want gas heating systems in new building. We don't want buildings, we want a ban on gas heating systems. We also want that if oil heating systems are exchanged, they are changed to gas heating systems. And they also want, even in areas where we know that district heating will be built, that even their gas heating systems stay. So this is a very blocking agenda. And still they pretend to be green, do a greenwashing campaign. So that's our favorite, or my favorite corporation now. And we hope that we can change this company policy soon. Also because it's a publicly owned corporation. Most of the Austrians are publicly owned. So policymakers and decision makers, they could influence them and could say, we want you to become part of the solution and not stay part of the problem.
I got spoiled, I guess. Thanks for that. So my least favorite fossil fuel company is the OMV, who would have guessed it. And besides the fact that it's most of you probably know that it's Austria's biggest fossil fuel company, infamous for their ties to Russia, but also for spying on Fridays for Future. And yeah, but I also have a very personal problem with the OMV because I study at the University of Economics here in Vienna, and our university library is named after them.
Okay, so mine is definitely just your neighbor on this side. It's called Total Energies. Yeah, so we went there to go and smash their buildings with red paint just 2 months ago to just show them how we are really disgusted with them.
Okay, it's a difficult one because they're all terrible. Mine was going to be Total as well. I guess because I'm half French, so that it feels very close to my heart. Also because Puyenne is just a hateful, horrible person as an individual. And they're really good at presenting them as green. They actually rebranded and they're not called Total Energy. They used to be called just Total to pretend that they were greener than they are. And the second one is actually a bit weird, but it's because it's actually one of the worst, but we never really tackle it because it's very difficult. It's Saudi Aramco. Because it's literally the first, the biggest emitter in history in terms of company. And yet, because it's a publicly owned company that is not European, it is very difficult to target, and yet it's literally one of the worst.
I'm picking Shell. I really hate Shell. Shell alone is responsible for 3% of greenhouse gas emissions that has accumulated in the atmosphere, like this one single company. And I mean, they're so destructive to the environment and they're hideous for their human rights violations. And it makes me so angry with all the crimes that this company gets away from because of its army of lawyers. There's so much evidence around their complicity in the judicial murder of the Ogoni nine people that were protesting the destruction by Shell in the Niger Delta. And still they got away with it in court, and it makes me so angry, and I want Shell to fall.
Das war ein Ausschnitt von der Power to the People-Konferenz, die vergangenes Wochenende in Wien stattgefunden hat. Jetzt hört ihr Teile des Panels Der Druck nach neuem Gas und Wasserstoff, die Konzernagenda hinter der Europäischen Gaskonferenz. Dieser Workshop wurde von VertreterInnen der Organisationen Beyond Gas Movement, Fossil Free Politics, ReCommon, Food and Water Action Europe und Corporate Europe Observatory abgehalten.
When we think of hydrogen, we need to think of the fossil gas lobby. We need to think of the fossil gas industry and why it wants us to be using hydrogen. And we just brought out this lovely, it's quite small, but a lovely little report on Thursday, which is all about Germany's push for hydrogen. Because Germany, in fact, is going to be one of the biggest consumers of hydrogen. 60 to 70% of Europe's hydrogen production by 2030 will be German. The German gas industry is one of the biggest pushers of hydrogen. And it has a huge influence at the EU level, which is why we're hearing about all these EU projects. So I was just going to give a few top lines. This report, in fact, is in German and English just over there for afterwards, along with a few other publications. But the German gas lobby, hydrogen lobby, call it what you like, between December 2021 and September 2022, had, on average, one meeting with high-ranking German officials per day. One meeting per day to push their agenda. That's how close the German government is with the gas industry. And I think this is really important. It's not just the gas industry that's pushing this. There's such a pull from governments. Our supposedly democratic governments are literally in bed with the gas lobby. I'm sure there's some affairs going on as well where maybe some people will be found sleeping together at the gas conference, but they're literally in bed with each other. At the German level, so the Germany's created a hydrogen bank as well, this H2 Global public funding with billions in it. And that was co-created by the German government and the hydrogen lobby. The German government's main advisory board on hydrogen, the National Hydrogen Council, is dominated by corporate lobbyists who steer Germany's hydrogen policy in the interest of their profits. We've also got the recent shift in Germany. In 2020, its hydrogen strategy focused on green hydrogen. One of the biggest victories for the German hydrogen lobby is to make it now focus on blue hydrogen. Hydrogen from fossil fuels with carbon capture and storage. So this is like one of their, they're really proud of, understandably. But it's really important to see what impact this has more globally. So Germany's established hydrogen alliances and partnerships with at least 26 potential export countries, many of them in the global south. So like we heard from Eleanor, the thirst for hydrogen cannot be satisfied in Europe. So they're gonna go off conquering other countries in a neo-colonial way as before, under this sort of guise of partnerships, because of Germany's huge demand. And a lot of this will be under the sort of auspices of the EU as well. It won't just be Germany, it'll be European partnerships. And every time German ministers go off on their sort of energy trips to go and do deals, the hydrogen lobby accompanies them. So this is one of the key ways. You accompany the ministers on these trips. These German hydrogen projects follow serious colonial patterns. There's huge conflicts over land and water use, as we were hearing. There's going to be mega ports displacing people and other export infrastructure, as well as pollution being left for local communities whilst Europeans extract the resources. And just, I mean, maybe I'm being stupid, but surely these countries who are building renewable electricity would like to use that renewable electricity themselves, rather than have air pollution from having to burn mazut oil or having to burn gas and other things. So what's happening is we're asking Europe, sort of countries in the global south, at the moment, particularly in North Africa, to produce renewable electricity, then hydrogen, then export it, rather than allowing them to use it themselves. I mean, it's literally just resource grabbing of renewable electricity. These countries all have their own climate targets. You know, they're all trying to reduce their fossil fuel use. You know, Morocco, Algeria, Egypt, their electricity systems are based on fossil fuels. And yet here we are saying, use your renewables to produce green hydrogen for Europeans. So it's the same neo-colonial ways and surrounded by human rights violations.
This morning, somebody asked a question, say, will there be any benefit for us from an hydrogen economy? And my response was, let's define us. So who is us? If us is the entire, not only humanity, but human, like living creatures and planet, no, I mean, this is not the way to go. So I'm going to touch upon a little bit the alternatives. Like, there is not one answer. There is not one alternative, of course. But for sure, today we are in a point where we have like an enormous opportunity, which is, at least in Europe, is given by, again, the public resources that are being made available for government for a transition. So what transition do we want? I mean, how do we want to use those money? Because if we are able today to start to build, an energy model that is more democratic, that is more participated by people, and where people can actually decide what do they want energy for. I mean, the way we are living today is totally unsustainable. So if we want to become more sustainable, but also more like just as a society, then we need to change many things. So eventually, it should be really taken down to the grassroots, to the people, to the neighborhoods, to be able to have this conversation. So if we are buying in the narrative about the hydrogen transition of the economy, we are kind of undermining ourselves from the possibility of having the real conversations, which are eventually those that we should have, I think, today.
This freedom for everybody, or this freedom for everybody, or freedom for this freedom for everybody, or freedom for nobody.
Radio Helsinki, freies Radio auf 92,6.
Ihr hört eine Sondersendung zu den Protesten rund um den europäischen Gasgipfel, der vom 27. bis zum 29. März in Wien stattfindet. Im ersten Teil der Sendung haben wir Teile von der Power to the People-Konferenz gesendet, die als Gegenkonferenz zum Gasgipfel organisiert wurde. Für den zweiten Teil der Sendung waren wir bei den Protesten mit auf der Straße und haben am Montag mit den PressesprecherInnen von Block Gas vor Ort bei den Straßenblockaden gesprochen.
Wir sind jetzt beim goldenen Finger von der Blockade oder dem Blockadeversuch des Gasgipfels. Warum seid ihr da?
Wir sind heute hier, weil sich hier im Hotel die internationale Gaslobby trifft mit Finanzinvestoren, um den weiteren Ausbau von Gasprojekten wie beispielsweise Pipelines, aber auch Flüssiggas voranzutreiben, dass mitten in der Klimakrise, es ist ganz klar, wenn die da weiter solche Deals beschließen, dann wird die Energiekrise sich weiter verschärfen, die Klimakrise sich weiter verschärfen. Wir werden definitiv das 1,5-Grad-Ziel verfehlen, wahrscheinlich auch das 2-Grad-Ziel und steuern auf ein absolutes Klimakaos zu. Die Leute, die für dieses Klimakaos verantwortlich sind, sitzen hier im Hotel und sie werden von der Polizei, von unserem legitimen Protest abgeschirmt.
Was sagt sie dazu, dass die Presseakkreditierungen wieder entzogen worden sind von der Gaskonferenz?
Ja, das ist halt einfach nur ein weiteres Zeichen dafür, wie undemokratisch diese Konferenz eigentlich ist. Also nicht nur, dass unser Protest hier abgeschirmt wird, sondern es wird auch jegliche Berichterstattung über den Gipfel selber verunmöglicht. Und das zeigt einfach, wie sich hier die Mächtigen hinter verschlossenen Türen ihre Geschäfte ausmachen, ohne jegliche demokratische Beteiligung zuzulassen.
Was können Sie bisher so über den Polizeieinsatz sagen und die Arbeit der Polizei?
Ja, leider geht die Polizei sehr rabiat gegen Protestierende vor. Man hört hier im Hintergrund teilweise auch die Hunde staffeln. Es wird mit Reizgas, mit Tränengas gegen Leute vorgegangen. Die Polizei schubst. Von uns geht keine Gewalt aus. Die Gewalt geht von den fossilen Konzernen aus, die gerade im globalen Süden Menschen brutal ausbeuten, wo Menschen vertrieben werden, wo Klimaaktivistinnen teilweise umgebracht werden. Das sind die Gewalttäter, die sitzen im Hotel. Wir protestieren gegen die und leider wird die Polizei hier instrumentalisiert, um deren Interessen durchzuprügeln.
Wie erfolgreich seht ihr die Aktion an?
Also aus einer Pressperspektive ist sie, glaube ich, sehr erfolgreich, denn unser Ziel war es, die Europäische Gaskonferenz in die Öffentlichkeit zu rücken. Und diese Konferenz hat hier in Wien schon seit fast 15 Jahren stattgefunden, ohne dass irgendjemand davon wusste oder darüber berichtet hat. Und wir haben es geschafft, die mediale Aufmerksamkeit auf die Menschen zu richten, die sich dieser gerne entziehen.
Danke.
Von unten. Wir sind mit euch auf der Straße.
Mehrere Einsätze von Pfefferspray der Tiroler Einsatzeinheit haben eine Welle der Empörung nach sich gezogen. Deshalb wollen wir auch darauf kurz eingehen. Laut Recherchen des JournalistInnen-Kollektivs Presseservice Wien handelt es sich um dieselbe Einsatzeinheit, die 2021 in Innsbruck bei der Grenzentöten-Demonstration bereits rechtswidrig Pfefferspray eingesetzt hat. Die Situationen ähneln sich sehr. 2021 sowie am vergangenen Montag hat die Einsatzeinheit Tirol eine Gruppe von Menschen zusammengetrieben, aus nächster Nähe mit Pfefferspray angegriffen und danach mit einem Vorwurf aus dem Strafgesetzbuch festgenommen. Viele Menschen berichteten 2021 in Innsbruck von erniedrigenden Behandlungen und sexuellen Belästigungen durch die Polizeibeamten. Das Strafverfahren gegen die AktivistInnen hat im Verlauf dazu geführt, dass alle AktivistInnen freigesprochen wurden, jedoch der Einsatz der Tiroler Einsatzeinheit als rechtswidrig eingestuft wurde. Konsequenzen gab es damals nur für den Einsatzleiter, entlassen wurde er jedoch nicht. Am vergangenen Montag wurden im Rahmen der Klimaproteste 143 Menschen festgenommen. Der Vorwurf eines Tatbestandes aus dem Strafgesetzbuch macht es möglich, die Menschen bis zu 48 Stunden festzuhalten. Danach müssen sie einem Richter oder einer Richterin vorgeführt werden, der oder die eine Untersuchungshaft verhängen muss, wenn die Menschen weiter festgehalten werden. Zum Zeitpunkt dieser Sendung um 17 Uhr sind noch immer mehrere Dutzend Menschen in Haft. Die massive Repression gegenüber den KlimaaktivistInnen wird mit dem Fund von Steinen von der LPD Wien begründet. Auf Nachfrage bei der Pressestelle der Wiener Polizei konnte jedoch weder die Frage beantwortet werden, wie viele Steine gefunden wurden, noch gibt es Fotos von den Steinen, wie sie normalerweise beim Fund von Beweismitteln angefertigt werden. Die LPD Wien ist bereits bei vergangenen Klimaprotesten dadurch aufgefallen, dass BeamtInnen sich gegenseitig mit Pfefferspray verletzten und danach behaupteten, dass KlimaaktivistInnen Pfefferspray eingesetzt hätten. Dies konnte immer nur durch unabhängige Berichterstattung, durch Fotos und Videos widerlegt werden. Am Montag haben wir bei den Protesten auch eine Aktivistin der Gruppe Gastivists getroffen, die uns erklärt, wieso ihr Protest gegen die Klimakrise nicht zu trennen ist von transfeministischen Kämpfen.
Hi, so you're an activist from the group Gastivists. What are you guys doing?
We're a collective spread all over Europe and other countries that supports movement that fights against fossil fuels. We are an anti-capitalistic and transfeminist collective, and supporting the movement means to amplify what the local struggles are and the global struggles are and try to connect all these struggles.
Why do you think this meeting of gas lobbyists and politicians is so problematic that the protests are legitimate here today?
I think it's problematic because it's always the same model of this kind of meetings led by the point of the pyramid of the hierarchy, and also because, and most importantly, because it's organized by the fossil fuel companies, and they are the sponsor of this conference, and we can't let the fossil fuel companies decide on our energy future because they will just go for their profits. That's what they always do, and they try to push for gas as a renewable, and it's not a renewable energy. They try to push for hydrogen, but it's a problem also hydrogen. So we can't let them decide for us, and we have to be heard.
You said you guys are a trans feminist movement. Why is that? How are the struggles connected?
We are a trans feminist movement because we believe that the oppressions, the different kind of oppression, have all the same source, and you can't fight for climate justice without fighting for social justice. And also because oppressed people are the ones that usually suffer the most of the climate change effect. So it's a vicious cycle of oppression that always goes. So you have to stop this circle from every side you can.
Nachdem der OMV-Chef am Montag noch Verständnis für die Proteste gegen den Gasgipfel gezeigt hat, haben AktivistInnen am Dienstag ab den frühen Morgenstunden bis zum späten Nachmittag die Einfahrt und Schienen zur OMV-Raffinerie blockiert. Wir haben einige Eindrücke von vor Ort bekommen.
Wir sind jetzt Stand 11.17 Uhr immer noch auf den Gleisen, die zur OMV-Raffinerie führen. Neben unserem Finger gibt es noch einen weiteren, der den Eingang der OMV blockiert. Wir sind hier, weil die OMV nicht nur einer der Hosts der European Gas Conferences, sondern auch einer der größten Klimakiller in Österreich, aber auch über Österreich hinaus für die fossile Industrie eine große Bedeutung hat. Für Osteuropa beispielsweise will die OMV auch Gasfelder an der rumänischen Küste im Schwarzen Meer anzapfen. Das heißt, nicht nur in Österreich, sondern über Österreich hinaus ist die OMV für Klimazerstörung verantwortlich. Deswegen sind wir hier, um die European Gas Conference auch mit direkten Aktionen an Orten, wo Klimazerstörung passiert, zu begleiten.
I'm Amy Goodman, host of Democracy Now! Tune in to Radio Helsinki 92.6, in your community, covering your community and beyond. A radio station that knows no borders.
Am Dienstag wurde im Rahmen der Proteste gegen den Gasgipfel von AktivistInnen der Gruppe Zwangsräumungen verhindern das Haus in der Breitegasse 15 im 7. Wiener Gemeindebezirk besetzt. Wir waren für euch vor Ort und haben auch mit einem Anrainer darüber gesprochen, was er von der Besetzung hält.
Mieten bremsen, Teuerungen stoppen, Kapitalismus abschaffen. Hausbesetzung in Wien benennt Krisenprofiteure und fordert das gute Leben für alle. In Wien findet gerade eine Aktion statt, bei der ein Haus temporär besetzt wird, um gegen die Erhöhung der Richtwertmieten am 1. April zu protestieren. Anstatt die ohnehin schon unleistbaren Mieten mit einer Mietpreisbremse einzufrieren, will die Regierung jetzt einen Wohnkostenzuschuss von 250 Millionen Euro an Haushalte zahlen. Das deckt nicht mal ein Drittel der gestiegenen Preise bei den Betriebskosten und der Miete ab. Damit werden im April die Richtwertmieten um 8,6% zusätzlich erhöht und die Wohnkostenzuschüsse fließen direkt in die Taschen der VermieterInnen. Die Mieterhöhungen heizen die allgemeine Teuerung weiter an, was wiederum zu neuen Mieterhöhungen führt. Am meisten zu spüren bekommen das jene Menschen, die von geschlechtlicher und rassistischer Diskriminierung betroffen sind. Laut ORF können sich aktuell 25% der in Österreich lebenden Menschen das Leben nicht mehr leisten. Die Aktion steht auch im Zusammenhang mit den Protesten gegen die Europäische Gaskonferenz in Wien. Denn neben den VermieterInnen sind es vor allem die Energiekonzerne, die zu den Krisenprofiteuren zählen und die Inflation mit ihren Preiserhöhungen weiter antreiben. Ihren Rekordgewinnen stehen Rekordrechnungen gegenüber, mit denen wir unser Auskommen finden müssen. Gleichzeitig findet Ende März in ganz Europa der Housing Action Day statt, die sich gegen die steigenden Lebenserhaltungskosten und für Wohnraum für alle richten. Das grundlegende Problem bleibt, dass Wohnraum und Energie, so wie alle anderen im Kapitalismus, zu Ware wird. So steht unseren Bedürfnissen dem Interesse nach mehr Profit gegenüber. Um diese Phase zu beenden, müssen wir zusammentun und für eine Überwindung der kapitalistischen Verhältnisse einstehen. Denn das gute Leben für alle lässt sich nur gemeinsam von unten erkämpfen. Gegen Staat, Kapital und Patriarchat.
Also wir befinden uns hier in der Breitegasse in Wien im 7. Bezirk und neben Ihnen ist gerade ein Haus besetzt worden. Was halten Sie davon?
Also ich finde es prinzipiell gut. Wir kämpfen ja seit 25 Jahren ungefähr um den Erhalt dieses Hauses. Das Haus ist pure Spekulation. Das ist ein Beispiel natürlich für, wie Sie es richtig sagen, puren Kapitalismus, Immobilienspekulation.
Was halten Sie von dem Polizeiaufgebot? Also die PolizeibeamtInnen sind ja gerade mit 61 Personen.
Nein, das ist ja vollkommen überdimensioniert. Das ist ja lächerlich.
Damit sind wir am Ende unserer Sondersendung zu den Protesten gegen den Gasgipfel angelangt. Ihr werdet im Laufe der nächsten Monate mehrere Panels der Power to the People-Konferenz nachhören können, die wir für euch aufgenommen haben. Die Wiederholung dieser Sondersendung hört ihr am Donnerstag um 7.30 Uhr und um 12 Uhr. Und am Donnerstag um 17 Uhr hört ihr von unten wieder mit Stimmlagen, dem österreichweiten Nachrichtenmagazin der Freien Radios. Diesmal mit einer Ausgabe der Unerhört-Redaktion aus Salzburg. Aus dem Studio verabschieden sich Tamara und Valerie. Wir hören uns.
Das war Von unten, das Nachrichtenmagazin auf Radio Helsinki.